Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört, und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen antwortete, ging er zu ihm und fragte ihn: Welches Gebot ist das erste von allem? Jesus antwortete: Das erste ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt hinzu: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm: Sehr gut, Meister. Ganz richtig hast du das gesagt. Er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer und religiöse Rituale. Jesus sah, dass er mit Verständnis und Vernunft geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist Gott ganz nah. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Heute Morgen schauen wir in das Herz dieses fragenden jüdischen Rabbiners, aber wir begegnen auch dem Herzen dieses Jesus von Nazareth, diesem jüdischen Rabbi, der vielen von uns so viel bedeutet. Was war ihm eigentlich am allerwichtigsten? Was hätte er geantwortet, wenn wir fragen würden, worauf kommt es an? Die Antwort ist ein sehr bekannter Text. Welche Botschaft hörst du, wenn du das hörst? Eine Zusage, eine Aufforderung, eine Forderung, eine Überforderung? Klingt das etwa so nach: Jetzt mach mal? Wo bleibst du hängen? Liebe Gott, liebe deine Nächsten. Es gibt ja Bestseller, das sind die Bücher, die am meisten verkauft werden. Und es gibt Bestreader, das sind die Sätze in den Büchern, die am meisten gelesen werden, oder auch die Bücher, die am meisten gelesen werden. Was ist denn wohl der Bestreader in diesem sogenannten Doppelgebot der Liebe? Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Der Bestreader der letzten 40 Jahre dieses Textes war immer wieder: Wie dich selbst. Liebe dich selbst, das ist der Schlüssel für alles. Und dann entsteht in uns so eine tiefe Ahnung, dass in diesem Text ein Schlüssel verborgen liegt, des Glaubens und des Lebens überhaupt. Und deshalb wollen wir nochmal ganz genau hinschauen. Thaddäus fragte mich: Ist das wieder so eine Predigt mit vielen interessanten Details, die ein Ganzes ergeben? Genau. Wie ist diese Geschichte damals wirklich gewesen und was bedeutet sie für unser Leben heute? Also, schauen wir auf damals. Jesus war im Tempel, einem riesigen Areal, bis heute aus Funk und Fernsehen bekannt, im Zentrum Jerusalems und Israels. Und dort waren auch viele zentrale Persönlichkeiten. Es war das Zentrum des Glaubens, des Denkens, der Wissenschaft, der Macht. Und man war mit sehr zentralen Fragen dort beschäftigt. Eigentlich gehört es dazu, wenn man im Tempel ist, geht es ums Wesentliche, das, worauf es wirklich ankommt. Und Jesus war in viele Streitgespräche verwickelt, erzählt uns Markus. Und er grenzt sich ab gegen die Gewaltbereitschaft der antirömischen Freiheitskämpfer. Er lässt die mit den Römern kollaborierenden Herodianer auflaufen und abblitzen und schlägt sich in Sachen Auferstehungshoffnung auf die Seite der frommen Pharisäer gegen die Sadduzäer. Und immer wieder, er war beim Volk sehr beliebt und die führenden Kräfte Israels trachteten danach, ihn zu töten. Und nun dieses Schulgespräch unter zwei jüdischen Schriftgelehrten. Jesus, der hier als der messianische Lehrer befragt wird, der die letzten Antworten auf letzte Fragen hat und sie auch gibt und lehrt, wie Gott das Leben sieht und es zu führen ist, und dieser fragende Rabbiner. Und am Ende einigen sich beide. Ja, so ist es gut, schön, sinnvoll, richtig. Jesus verlässt mit seiner Antwort nicht das Judentum, wie Christen das manchmal sehen. Er verlässt auch nicht das Judentum, um erst mal eine christliche Kirche zu gründen, bei der Frage, worauf kommt es wirklich an? Sondern Jesus erfüllt und vollendet das Gesetz und die Propheten, den jüdischen Glauben des alten Bundes. So war das also. Und deshalb haben die Leute, die die Texte für die Sonntage in allen evangelischen Kirchen vorschlagen, eben diesen Text immer wieder zum Text für die Israel-Sonntage ausgewählt. Dieses Doppelgebot der Liebe verbindet uns wie nichts außer eben dem einen Gott mit dem Judentum und mit Israel. Und wenn ich Israel sage, meine ich damit nicht den Staat und auch nicht die, die dort gegen den Staat sind. Innerhalb des heutigen Israels gibt es ja ganz unterschiedliche Ansichten, so nach dem Motto, welche Wahrheit siehst du, glaubst du, sondern es geht um das von Gott auserwählte Volk seines Herzens, Israel. Als ich neulich in Israel war, habe ich mein Denken und Fühlen total verändernde Wahrnehmung gehabt. Es war ein jüdischer Guide, also einer, mit dem wir 10 Tage durch Israel gegangen sind. Und er war weder ein besonders gläubiger Jude und auch kein besonders gläubiger Christ, sondern er war ein intellektueller, aufgeklärter Jude, toller Kerl. Seine Glatze war nicht das Beste. Die war schon cool, sondern er war insgesamt cool. Ja? So. Und er hat uns etwas gesagt und erzählt, was, wie gesagt, mein Denken völlig rumgedreht hat. Er hat gesagt, dass man herausgefunden hat, in der neutestamentlichen Forschung an der jüdischen Uni in Jerusalem, dass Jesus in dem, was er gesagt hat, ganz nah, identisch, weitgehend mit der Lehre der pharisäischen Bewegung war. Und die Pharisäer kommen bei uns Christen immer zu schlecht weg, weil Jesus, weil sie ihm so nahe war, sich so mit ihnen auseinandergesetzt hat. Ist halt manchmal so. Und Jesus war den pharisäischen Bewegungen so nah, weil er dieses Doppelgebot der Liebe als das Wichtigste gesehen hat und weil diese Gottesfrömmigkeit auch das Zentrum der pharisäischen Bewegung gegen eine Entfremdung durch die hellenistische römische Kultur war. Also Jesus war da ganz nah dabei. Und so unterhalten sich jetzt ein pharisäischer Rabbi und Jesus auch im Neuen Testament, nicht nur bei meinem Guide, ganz nah und sie verstehen sich gut und gehen nicht nur im Frieden, sondern geeint auseinander. Das Doppelgebot der Liebe ist das Herz der jüdischen Theologie und Frömmigkeit zur Zeit Jesu gewesen und ist auch das Herz des Christentums. Eine spannende Geschichte. Und Jesus tritt ja in dieser Geschichte auch auf als der messianische Lehrer. Das ist also der, den die anderen fragen, wie ist es denn nun wirklich? Und es geht um die Frage nach der sinngebenden Mitte. Welches ist das Wichtigste von allen Geboten des Gesetzes, fragt er Jesus. Diese Frage ist deshalb so entscheidend, weil man wissen muss, dass es zur Zeit Jesu im Judentum 10 Gebote gab. Die haben wir auch, die haben die Welt geprägt. Es gab darüber hinaus 613 weitere Gebote, die man kennen und befolgen musste. Normaler Baptist hört bei 14 schon auf. Und tausende von Detailgeboten, die das ausgelegt haben. Und damit haben sich die Rabbiner beschäftigt. Kann man fast nichts gegen sagen, dass die Befolgung des Glaubens und eines Lebens mit Gott ihnen wirklich die wichtigste Sache war. Worum geht es wirklich? Was macht das Leben wirklich sinnvoll? Welche Lebensprioritäten, welche Kraft könnte so sein wie ein Magnet, den man unter ein Blatt Papier hält, auf dem Eisenspäne durcheinander liegen. Wenn der Magnet kommt, entsteht ein schönes Bild. Was könnte diese sinngebende, gestaltende, ordnende, lebenserfüllende Mitte sein? Was würden wir antworten? Auch eine interessante Frage. Worauf kommt es denn wirklich an? Wenn du jetzt nicht wüsstest, wo es heute Morgen drum geht und den Text nicht kennen würdest, sondern morgen Nachmittag um 4:30 würde dich auf dem Weg in die Stadt jemand fragen, worauf kommt es wirklich an, was würdest du sagen? Mir wäre nicht im ersten Augenblick das Doppelgebot der Liebe eingefallen, wobei ich das natürlich schon sehr cool finde. Es ist also die Frage des Menschen nach Einheit, Sinn und Mitte, nach dem Wesentlichen. Und es ist die Frage nach der Motivation. Was soll uns denn motivieren? Auf Lateinisch movere, von innen heraus bewegen. Was ist unser Beweggrund? Wofür lohnt es sich, morgens aufzustehen und zu leben? Das ist die Frage, worauf es ankommt. Jesus gibt seine Antwort und der Rabbi bestätigt, ja, wir sind uns einig, so ist das. Das ist viel wichtiger als alle anderen philosophischen und religiösen Lehren und Handlungen. Du hast vollkommen recht, sagt der Lehrer zu dem Lehrer Jesus. Und ein paar Mal kommt hier vor, gut, sehr gut. Und Jesus sagt, du bist Gott so nah. Die Antwort, die Jesus gibt, kommt also aus dem Herzen des jüdischen Glaubens. Aber es gibt etwas Neues zu entdecken. Es ist die Erfüllung des ersten und zweiten Gebotes und die konsequente Folge aus dem Alten Testament. Und hier ist nun seine Antwort. Und jetzt kommt eine Überraschung. Also wenn ihr mich vor der Vorbereitung auf die Predigt gefragt hätte, was ist das wichtigste Gebot, hätte ich gesagt, du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen lieben, right? Jetzt kommt die Überraschung. Höre Israel ist das Wichtigste. Die Juden haben zur Zeit Jesu, ich glaube, es war dreimal am Tag, da wo sie immer gerade waren, so wie heute Muslime, aufgehört rumzulaufen, zu arbeiten, haben alles liegen lassen, haben ein Gebet gesprochen. Das begann immer mit Shema Yisrael, zu Deutsch höre Israel, einer ist dein Gott und Herr. Was ist das Wichtigste? Also nicht etwas tun, sondern höre. Hammer, oder? Was ist das Wichtigste, worauf es ankommt, dass du ein Hörender, Wahrnehmender, aufnehmender Mensch bist. Gott liebt dich, du darfst sein, er will dich, höre. Das ist das, was wir am meisten brauchen. Also nicht mach mal Liebe, sondern höre. Du darfst aus Gott, mit Gott und für Gott leben. Was für eine Botschaft. Und dieser Gott ist der eine Gott, die Mitte. Nicht die verwirrende Vielzahl von Lebenskonzepten, Religionen, wie geht was wie Bücher, Göttern, philosophischen Welterklärungen. Nein, unser Gott ist einer, der durch den alles geworden ist, dem der Himmel und Erde geschaffen hat. Stephen R. Hawking wurde mal gefragt von einem Christen, wie kam das denn alles, in was wir hier leben? Er sagte, ich möchte Ihnen als Christ keinen Gefallen tun, ich werde es nicht Gott nennen. Aber es muss eine unglaubliche Energie verbunden mit einer unglaublichen Intelligenz geben. Und daher kommt alles. Schöner kann man das aus meiner Sicht gar nicht sagen, was die Bibel sagt. Er ist der eine Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Über den reden wir. Er ist einer. Historiker haben untersucht, warum das Judentum in der römischen Antike die weitest verbreitete Religion war, bevor das Christentum dann dazu kam. Und sehr, sehr, sehr attraktiv. Es war attraktiv für alle Volksschichten. Und wer sich bei der High Society irgendwas geben wollte, hat mit dem Judentum Freundschaft gepflegt oder wurde sogar proselyt. Was war das Interessante, haben die Forscher gefragt. Weil es einen Gott hatte, nicht viele Götter, die dann auch noch so komische Opfer verlangt haben und viele andere Dinge. Und damit war das Judentum signifikant sinnstiftend und sinnstiftender als alle anderen Religionen und Mythen, Riten und Mysterien und Kulte im Römischen Reich. Und der Siegeszug des Christentums, wenn ich das mal so sagen darf, wobei man sich das schon mal überlegen muss, ob das der richtige Ausdruck ist, hängt ganz eng damit zusammen, dass das Judentum da war. Und wenn wir die Missionsgeschichten in der Bibel uns anschauen, es fängt immer in einer Synagoge an. Paulus geht erst in die Synagoge und so entsteht dann ja auch mancher Konflikt. Aber die Saat einer weltweiten Kirche ist entstanden durch das Judentum. Der eine Gott, durch den alle Dinge geworden sind, ist eben nun mal schon attraktiv. Das ist auch heute so. Das sind die beiden Seiten der Erfolgsgeschichte. Da ist hier die Sehnsucht des Menschen nach Sinn und Mitte und nach Transzendenz und dem Ewigen und ein Gott, der sich verschenkt und sagt, hallo, das Wichtigste, höre. Das war in der Antike so und das ist heute so. Menschen sehnen sich nach Eindeutigkeit, Konzentration auf das Wesentliche. Wir lieben es. Wir lieben eben schöne Bilder auf dem Blatt Papier mehr als das Chaos, in dem wir untergehen. Und deshalb ist diese Eindeutigkeit der Botschaft von Jesus Christus auch heute so attraktiv. Und deshalb lädt uns diese Geschichte ein, uns beim Zentrum in der Mitte nun einzufinden, wesentlich zu werden, unsere Situation zu überdenken und in dem vielleicht inzwischen frommen Irrgarten unseres Lebens, in dem längst nicht alles mehr klar ist, wahrzunehmen, höre. Mit Israel, er ist ein Herr und er ist unser Gott. Und nun kommt das, was daraus folgt. Darum, Klammer auf, wie beginnen die 10 Gebote? Du sollst Gott von ganzem Herzen? Nein, sie beginnen, ich bin der Gott, der dich aus Ägyptenland befreit hat, aus der Sklaverei. Und genauso beginnt auch das Doppelgebot der Liebe mit dem Evangelium, mit der guten Botschaft. Darum liebe deinen Gott, darum, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Denken und aus allem deinem Vermögen, mit all deiner Kraft. 4 Ebenen hat diese Liebe. Sie ist sozusagen 4-dimensional. Und jetzt wird es sehr interessant. Im alttestamentlichen Original, das der Rabbiner nachher zitieren wird, ist es 3-dimensional. 3-dimensional heißt Länge, Breite, Höhe. Die 4. Dimension wäre Tiefe, die gibt es aber nicht, würde die Ewigkeit eröffnen. Das ist die Botschaft. Der Messias sprengt die 3-Dimensionalität und vollendet die Gottesliebe in der 4er-Zahl. Wenn ihr mal den Epheserbrief lest, da gibt es ein Gebet und da betet Paulus über die Liebe Gottes in ihrer ganzen Länge, Breite, Höhe und Tiefe. 4-dimensional. Und wisst ihr was? Wie attraktiv ist denn ein Leben, das nicht nur in Zeit und Ort und Raum stattfindet, sondern das eine ewige 4. Dimension hat und sich öffnet dem Ewigen. Die Liebesverbundenheit mit Gott durchbricht unsere Möglichkeiten und eine Qualität der Ewigkeit beginnt unsere eigene Mitte zu füllen. Höre, diese ganzheitliche ewige Liebe Gottes, die wir aufnehmen, soll uns erfüllen und wir können sie dann erwidern. Unsere Liebe zu Gott und zum Nächsten ist so etwas wie ein Zurückgeben, ein Reflex auf die Liebe, die Gott uns schenkt. Und dann lieben wir nicht auch Gott, neben vielen anderen, sondern ganz Gott. Aus ganzem Herzen ist der zentrale Ort unserer Motivation. Im Herzen laufen alle Fäden unseres Lebens zusammen und verdichten sich zu unserem Wollen, Fühlen und Handeln. Aus unserer Mitte heraus Gott lieben. Was empfindest du, wenn dir jemand sagt, den du magst, mit Blick in die Augen, du, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich kann es euch sagen, das ist toll. Das geht ganz tief. Die 4 Dimensionen der Liebe. Aus ganzer Seele. Liebe Gott mit deiner ganzen Seele. Seele im Hebräischen und in der Lebenswelt Jesu bedeutet nicht so Gefühlswelt wie bei uns oder auch das Unbewusste, das uns steuert, sondern Seele, Nefesh auf Hebräisch, heißt das ganze Leben. Der ganze Mensch mit seiner ganzen Lebensenergie und mit seiner ganzen Lebenskraft. Lobe den Herrn mein Leben. Ja, das lesen wir in der Bibel, lobe den Herrn meine Seele. Aber gemeint ist das ganze Leben, die ganze Persönlichkeit, die ganze Lebenskraft, die ein Mensch hat. Alles, was wir an Kraft aufzubieten haben, was wir wollen, was wir sind, mit innigsten Gefühlen, mit unserer ganzen Lebensenergie, Gott lieben, du, ich liebe dich. Aus deinem ganzen Denken, dieser von Gott gegebenen geistigen Fähigkeit wahrzunehmen, zu ordnen, klar zu sehen, zu strukturieren, mit dem ganzen Verstand, mit der ganzen Vernunft, aus deinem ganzen Vermögen. Das ist ja zweideutig, ne? Mit dem ganzen Vermögen. Wenn du sagst, ich liebe Gott mit meinem ganzen Vermögen, könnte dir dein Girokonto einfallen und eventuell Aktien, Immobilienfonds und viele andere Dinge. Aber dir könnte auch dein Vermögen, das, was du kannst und was du bist, deine Kompetenzen, das, was dir wichtig ist. Ich möchte diese Zweideutigkeit gerne stehen lassen. Ich hatte einen Freund, der hat immer gesagt, ich will auch mit meinem ganzen Vermögen für Gott stehen. Der hat es auch so gemeint. Ich will Gott lieben und ihm dienen mit allem, was ich habe und bin. So könnte man sagen. Das ist das erste wirklich Wichtige. Liebe Gott mit deinem ganzen Leben, mit deiner ganzen Vernunft, mit deinem ganzen Vermögen, mit all deiner Kraft. Und das Zweite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe zu Gott ist unteilbar mit der Liebe zum Nächsten verbunden. Das ist so eine Tür, die zwei Klinken hat. Die Tür geht nur auf, wenn du beide Klinken runterdrückst. Das eine geht nicht ohne das andere. Du kannst deine Liebe zu Gott daran messen, wie du zu deinen Mitmenschen stehst. Wenn du da Zweifel hast, frag sie doch mal, was sie mit dir erleben. Und du kannst deine Liebe zu deinen Mitmenschen daran messen, wie du zu Gott stehst. Johannes schreibt es einmal so treffend in dem Johannesbrief. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Höre und dann liebe. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hasst, dann lügt er. Wenn er seine Glaubensgeschwister, die er sieht, nicht liebt, dann kann er Gott, den er nicht sieht, erst recht nicht lieben. Gott gab uns dieses Gebot. Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Ich habe hier mal eine Predigt gehalten über die 7 Perlen der Liebe. Was ist denn Liebe? Und hier kommt die 20 Sekunden Kurzfassung. Wahrnehmen, annehmen, ertragen, fördern, unterstützen, für den Geliebten da sein, verbindlich sein, sich hingeben. Okay, und dann fragt in der Lukas-Parallele, das ist also dieselbe Geschichte in der Lukas-Version, fragt dann der Rabbiner, wer ist denn mein Nächster? Es gibt ja diese jüdische Weisheit, die sagt, wenn du einen Menschen geliebt hast, hast du alle geliebt und Gott geliebt. Ne? Und die Antwort Jesu auf die Frage, wer ist denn mein Nächster, geht ja so. Der, den du am Wegrand findest und der deine Hilfe braucht. Und wenn es dein Feind ist. Und die Menschen, die du sowieso liebst, sowieso. Cool. Lieben wie dich selbst. Vor 1600 Jahren hat der Kirchenvater und große Theologe und Philosoph und Psychologe Augustinus erkannt und mit diesem Gebot verbunden, nur wenn du dich selbst liebst, kannst du auch deinen Nächsten lieben. Also so neu psychologisch ist es gar nicht, sondern das hat Augustinus auch schon so gesehen. Du kannst deinen Nächsten nur lieben mit der Kraft, wenn du dich selbst geliebt hast. Und Erich Fromm hat es vor circa 40 Jahren in seinem immer noch sehr liebens- und lesenswerten Bestseller »Die Kunst zu lieben« aufgegriffen. Und seitdem ging so eine Welle durch das evangelikale Christentum, das 15 Jahre später auch andere christliche Konfessionen erreicht hat. Es geht gar nicht um Selbstkasteiung im Christentum, sondern wir müssen uns erst mal selbst lieben. Und erst wenn wir uns selbst lieben, können wir auch andere lieben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Gedanken schon mal gehört hat. Du musst dich erst mal selbst lieben. Und ehrlich, ich finde das auch richtig, dass nur wer sich gefunden hat, sich auch verschenken kann. Ich frage mich aber, ob da nicht ein Schwerpunkt in einer Situation zur Priorität gesetzt wurde, in der unsere eigene Selbstverwirklichung und eigenes Heil, Wellness und sonstiges Befinden begünstigt durch einen dauerhaften Frieden und einen außerordentlichen Wohlstand und Reichtum in den Mittelpunkt gerückt wurden. Ist daraus geworden, dies ist das erste Gebot, liebe dich selbst, und daraus folgt deinen Nächsten und Gott. Sorge für dich. Tu dir Gutes. Lass es dir gut gehen. Achte zuallererst auf dich. Sorge für dich, denn es macht sonst ja keiner. Und dann liebe auch Gott und deinen Nächsten. Vielleicht müssen wir unsere Einstellungen und Herzensmotivationen als Wohlstandschristen doch noch mal auf den Prüfstand legen. Ich frage sogar, gibt es vielleicht deshalb so viele innerlich unglückliche Menschen und Christen, weil sie einen Satz, der sich erst ergibt, zum Mittelpunkt gemacht haben? Läuft deshalb so viel schief, weil jeder sich selbst das Wichtigste geworden ist? Was für ein Wahnsinn und was für ein Missverständnis und Irrtum. Ich bleibe dabei, nur wer sich selbst annimmt, kann auch andere lieben. Und es gibt Lebenssituationen, in denen es äußerst wichtig ist, dass man sich auch mal was Gutes tut und auch an sich denkt. Aber wenn das an sich denken alles ist, werden aus uns Menschen Egomanen. Und wir eignen uns besser als Gemeinschaftswesen als zu Egomanen. Echt. Gemeinschaft macht mehr Spaß. Deshalb ist es genauso wahr und neu zu betonen, nur in der sich verschenkenden, sich selbst entäußernden Liebe zu Gott und dem Nächsten entwickelt sich unsere wahre menschliche, reife Persönlichkeit. Und der Schlüssel, die Quelle der Kraft zur gelingenden Liebe liegt nicht darin, ob wir uns selbst lieben, sondern höre, du bist geliebt von dem einen Gott. Du brauchst dich gar nicht selbst zu sehr lieben. Er liebt dich so viel mehr mit ewiger Kraft aus der Unendlichkeit des Seins, um mal philosophisch zu werden. Durch ihn sind alle Dinge geworden. In ihm wird alles vollendet. Und diese Energie und Intelligenz liebt dich über alles. Und dann gibt es noch eine interessante biblische Entdeckung, die diese Sicht unterstützt. Im Original, das Jesus in Hebräisch zitiert, in Levitikus 19, Vers 18 heißt es, nämlich nicht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darauf hat uns Martin Buber, der jüdische Philosoph, hingewiesen. Da heißt es, liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Hey, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Das heißt, behandle ihn so, wie du behandelt werden möchtest. Und so fasst Jesus 2900 Jahre vor Kants Imperativ, kategorisch Imperativ. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst und von ihnen behandelt werden wollt, das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Behandle die anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Liebe deinen Nächsten, er ist wie du. Die Mitte eines gelingenden Lebens ist also die Liebe zu Gott und die Liebe zu Mitmenschen als Reflex auf seine Liebe. Und noch einmal Augustinus, liebe und du machst alles richtig. Paulus sagt im Umkehrschluss, ohne Liebe ist alles nichts. Was ohne Liebe geschieht, lass es einfach bleiben. Für mich ergeben sich aus diesen Gedankengängen und auf diesem wunderbaren Weg, den Jesus uns da eröffnet, an Verstehen, zwei Konsequenzen. Erstens, unser Wort hilft uns, unsere Haltung zu Juden, Israel und Jesus als Messias neu zu justieren. Für mich haben sich daraus viele neue Gesichtspunkte meiner inneren Einstellung auch zum Judentum ergeben. Der Maßstab heißt als Geliebte lieben. Und mit Israel dürfen wir Gottes Erwählungsliebe hören und mit Israel aus dem Herrn, mit dem Herrn und für den Herrn leben. Höre, Israel, der Herr, unser Gott ist einer. Die zweite Konsequenz, ebenso bedeutungsvoll ist nun aber Gott, deinen Herrn über alles zu lieben und deinen Nächsten, denn er ist wie du. Wir dürfen als Geliebte ihn, unsere lebensbestimmende Mitte sein lassen, an dem sich alles ausrichtet und für den wir alles und uns selbst von ganzem Herzen geben. Darauf kommt es an. Dann wird sich unser Leben immer wieder neu klären und finden. Für diese und für deine Lebensreise wünsche ich dir alles Gute.